mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Liebe Freunde der guten Unterhaltung, herzlich willkommen. Das sind die Waffeln einer Frau. Und ich habe stark zu kämpfen, muss ich sagen, mit meinem heutigen Gast. Die schönste Frau meiner Meinung nach der Welt ist heute nämlich bei mir, Janaína Zarella. Mhm. Und lieber Clemens, Du als unser Podcast-Producer, Der durch dick und dünn mit mir gegangen ist über die letzten Jahre. Wir sind uns doch darüber einig, dass man etwas, wie soll ich sagen, nachdenklich wird über den eigenen Körperbau und das eigene Gesicht, wenn man sich neben Janaína so anguckt.
Ja, das gilt ja für das Pärchen insgesamt, kann man sagen. Aber ich finde, du hast ganz am Ende sehr sympathisch zusammengefasst. Wir mögen dich noch immer, aber wir sehen dich jetzt ein ganz kleines bisschen anders, weil wir erfahren ja zumindest mal, dass es bei den Zarellas zu Hause auch manchmal hochhergeht.
Ja, das zum einen und sie aber auch, sag ich mal, also man mag zwar schmutzige Gedanken haben, wenn man sie anguckt, wobei das hat man glaube ich noch nicht mal, weil die ist so schön, da fällt einem noch nicht mal was Schmutziges ein. Aber sie an sich ist doch eine sehr saubere Person. Also das haben wir rausgefunden. Ja. Sie liebt es sauber.
Hallo Handstaubsauger.
Hallo Handstaubsauger, sag ich nur. Also wer Janaína wirklich mal von der anderen Seite kennenlernen möchte, der ist jetzt genau richtig in diesem Gespräch. Sie wird uns nämlich davon erzählen, wie es wirklich aussieht zu Hause bei den Zarellas. Und wir hören jetzt einfach rein. Viel Spaß. Hier ist Janaína. Wir dürfen keine Zeit verlieren, denn heute ist eine Frau in der Leitung, von der wollen wir alles sehen und hören. Heute wieder mal ein bisschen schade, dass wir Radio machen, weil ehrlich gesagt, sie nicht zu sehen, das ist einfach ein hartes Los. Aber wir werden es überstehen für die nächsten Minuten und Stunden. Janaína ist bei uns!
Ich freue mich so, Barbara, wirklich, freue mich sehr. Also das ist echt schön, dass ich endlich mal hier bei dir sein darf.
Ja, das ist sehr, sehr, sehr schön. Und wenn ich das kurz sagen darf, ich hatte es ja gerade schon ein bisschen erwähnt, ich fühle mich, als sei ich mit dir und Giovanni in Ferien gewesen, weil ich darf es sagen und es stimmt auch, die letzte Nacht mit Giovanni verbracht. Ich glaube, wir saßen bis 2:30 oder 3 nach einer Sendung zusammen und hatten sehr, sehr, sehr viel Spaß. Wie geht es ihm heute Morgen?
Also ihm geht es sehr gut. Er hat mir gesagt auch, ich habe gar nicht mehr mitbekommen, wann er nach Hause gekommen ist. Es war schon sehr spät und ich schlief. Und er sagte einfach, es war sehr lustig. Wir saßen ganz lange da. Meine erste Frage war, mit wem?
Ja. Bist du eifersüchtig?
Nein, ich bin nicht eifersüchtig. Nee, ich bin tatsächlich nicht eifersüchtig. Eigentlich war Giovanni immer eifersüchtig. Ich nicht. Aber jetzt hat sich ein bisschen komisch, ne? Ich werde älter. Wir sind seit 18 Jahren zusammen und es gibt Momente, wo ich eifersüchtig bin. Ich weiß nicht, ob das mit dem Hormonen zu tun hat.
Ja, du, das ist einfach du bist jetzt auf dem absteigenden Ast, Janaína. Du bist nicht mehr so, weißt du?
Das ist das Problem.
Ja, gab's nur eine einzige Frau auf der Welt, die schöner war als du und jetzt gibt's schon zwei. Aber mehr auch nicht, glaube ich, ehrlich gesagt. Aber das ist lustig, weil das wäre jetzt wirklich eine blöde Eigenschaft, wenn man so richtig doll eifersüchtig wäre in so einer Beziehung, wie ihr sie habt, wo beide auf der Bühne stehen und
Das Leute funktioniert auch nicht. Nee, ich bin nicht eifersüchtig. Aber das ist lustig, also zu sehen, dass man sagt immer so, was ist das für eine Telefonnummer dann?
Wer ist denn Svetlana?
Genau. Kommt an WhatsApp und du guckst einfach nur so, weißt du, ans Handy
Also bei einem meiner Ex-Freunde, wo ich mir ein bisschen unsicher war, habe ich einmal, als ich zufällig sein Handy in der Hand hatte, alle Frauennamen rausgelöscht, die Nachnamen drin standen. Weißt du, weil da standen immer nur Birgit Meier, Sophie Rössel, Dings und so. Und dann stand aber zwischendurch stand dann eine, die hieß irgendwie Anna. Oder eine hieß irgendwie, keine Ahnung,
Julia.
Oder Julia oder so. Und dann dachte ich mir, die lösche ich einfach mal. Und ich habe mir die Nummer abfotografiert und habe ihm gesagt, wenn du die unbedingt anrufen willst, kannst du es mir sagen, ich habe die Nummer. So.
Nein, wie lustig.
Aber wenn ich bin auch nicht
auf. Weiß. Nee. Und ich glaube, oh mein Gott, nach 18 Jahren, ne?
Ja, die Frage ist, ja, aber ehrlich, du weißt jetzt auch, also ich glaube wirklich, das ist bei mir auch so, man weiß dann, besser wird's nicht für ihn und für dich vielleicht auch nicht und dann kann man einfach gucken, oder, wie die Sache weitergeht und man weiß, wir bleiben zusammen, weil es ist einfach super.
Ja, also, genau, also ich glaube, ich sage immer, also es muss wirklich nach so einer langen Zeit, man hat so viel zusammen erlebt, so viel zusammen erarbeitet, dass es muss viel passieren, das ist wirklich so aus geht, finde ich. Ja. Das ist so eine gewisse auch so im positiven Sinne Abhängigkeit voneinander.
Ja.
Du willst auch diese Person immer bei dir haben. Also,
und jetzt mal, du hast ja eine Familie geheiratet. Du hast ja nicht nur diesen Mann geheiratet. Oh ja, darüber wird auch noch zu sprechen sein. Du hast ja alles geheiratet. Du hast ja halb Italien geheiratet.
Ey, das war der Rabatt des Jahres. Fall 1 und krieg 10.
Aber jetzt mal ehrlich, ich meine, man trennt sich ja dann, oder man würde sich ja dann nicht von einer Person, sondern von einer ganzen Familie trennen. Und dann, das ist schon schlimm. Und dann lernt man einen neuen kennen und dann eine neue Familie. Und das wird mit Sicherheit nicht besser.
Nein, vor allem, ich hätte gar keine Geduld heutzutage, einen neuen kennenzulernen. Kannst du dir vorstellen? Ich finde das so anstrengend.
Du müsstest das bei Tinder machen.
Dating, Tinder. Ich weiß nicht mal, wie Tinder geht. Ich war einmal nur bei Tinder rein, bei meiner Sendung da, wo ich mit einem da einen Talk hatte. Und sie hat mir Tinder gezeigt zum ersten Mal. Ich weiß nicht mal, wie das geht. Also ich fände auch anstrengend. Ich sehe auch diese ganze Frauen, die irgendwann einen jüngeren daten. Ich glaube, ich würde einen jüngeren Typ daten. Ich würde ihn irgendwann aus dem Fenster werfen, weil das geht nicht, wenn er anfängt, über PlayStation mit mir zu reden. Ich hätte nicht mehr diesen Geduld.
Ja, also ich finde auch, wenn man, also jünger ist ja relativ, aber wenn man wirklich noch so über die Leistungskurse redet, die er im Abi hatte, ob er Sport als drittes und so Bio und im Mündlichen und so.
Zum Essen gehen und gib mir dann einen Eiweißshake, weißt
ja,
du?
Ja, genau. Ja, ich habe letztens mal an so einem Tisch gesessen und da saßen neben mir zwei so junge Jungs und dann sagte der eine zum anderen, nachdem er sich einen Schokomuffin bestellt hat, heute ist Cheat Day. Und dann dachte ich mir, oh Gott, die reden über Cheat Day. Die sind irgendwie, die waren 25. Da dachte ich mir auch, oh, da gucke ich nicht nochmal hin, da will ich nichts mit zu tun haben.
Nee, dafür nee. Ich behalte gerne meinen Italiener. Da gibt's genug Pasta umsonst in der Familie, das ist gut.
Aber viele werden sich vielleicht fragen, hast du noch Geschwister, die man heiraten kann? Also wenn du jetzt schon so sicher verheiratet bist, gibt es in eurer Familie noch irgendjemand, wo man sagt, der ist so ähnlich, der hat dein Genmaterial und ist noch, steht noch zur Verfügung?
Also ich finde meinen Bruder ziemlich scharf, muss ich sagen. Ah. Aber der ist seit 5 Jahren vergeben.
Okay, ja gut.
Ja, leider können wir nicht machen. Aber meine Mutter könnte ich vermitteln. Kannst du einen Mann für meine Mutter finden?
Ja, das kriegen wir doch hin. Ich sende ja praktisch im gesamten deutschsprachigen Raum. Was soll er denn können? Was soll er denn können?
Also, Portugiesisch wäre nicht schlecht. Aber kann sein, das ist das Geheimnis der Beziehung. Die können nicht miteinander reden. Das hält also ewig.
Jetzt machen wir uns nichts vor. Als du nach Deutschland kamst und hier schon in Sendungen zu sehen warst, du warst die Assistentin von Reinhold Beckmann, ohne zu verstehen, was die Menschen reden. Das war jetzt im Fall von Reinhold Beckmann ja manchmal gar nicht so, weißt du? Aber
ich habe mir wirklich so tagelang einen Satz gemerkt. Weil ich musste einen Satz sagen. Und ich so, diesen Satz muss ich können. Und aber so habe ich mich durchgeboxt. Und
was waren das für Sätze? Gefeiert.
Also ich irgendwelche Spiele oder irgendwelche Gast musste ich einfach nur kurz vorstellen oder sagen. Aber das war für mich wirklich, ich habe tagelang geschwitzt, weil ich wusste gar nicht, wie ich das sagen soll, beziehungsweise ich wusste nicht, wenn sie antworten oder eine Gegenfrage stellen, wie soll ich dann das weiter antworten? Also aber das hat funktioniert. Einfach lächeln. Habe ich von den Misswahlen so gelernt. Einfach lächeln.
Welche das ist ja überhaupt nicht deine Einstellung, einfach lächeln, weil du willst, aber es ist ja wirklich so, man ist ja völlig aufgeschmissen, wenn man nicht versteht, was um einen rum passiert. Ja, diese Unsicherheit auszuhalten, dass du das geschafft hast, das ist wirklich bewundernswert. Ich bin ja schon verunsichert, wenn ich in irgendeinem Land bin und ich kann nicht das Essen so bestellen, wie ich das gerne möchte, in der Sprache.
Das ist wirklich nicht einfach. Ich glaube, wenn du jünger bist, dann ist das so, du machst das einfach und denkst nicht darüber nach. Ich weiß nicht, ob jetzt heute mit 45, ob ich sowas machen würde. Würde ich schon machen, weil ich liebe die Welt zu entdecken, aber ich hätte so andere Ängste, sagen wir so. Aber mit Anfang 20, du gehst und schaust schon, wie das klappt. Und ich habe es immer geliebt, die Welt zu entdecken, Sprachen zu lernen. Und vor allem, ich hatte meine Träume. Ich wollte dann als Model im Ausland arbeiten. Und ich habe immer davon geträumt. Und ich sagte, komm, jetzt habe ich eine Möglichkeit. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann schauen wir mal. Das war auch, mein ganzer Weg war nicht geplant. Es war, sagen wir, so ein glücklicher Zufall. Es war nicht geplant, dass ich nach Deutschland komme und bleibe. Ich wollte nur 3 Monate hier bleiben. Und es hat sich so, alles ergeben, immer wieder eine neue Möglichkeit, eine neue Chance, eine neue Einladung und ich bin immer länger geblieben.
So war es bei mir auch. Also ich musste nicht erst in Deutschland einwandern, aber ich habe eigentlich auch geplant, nur 3 Monate beim Fernsehen zu bleiben. Und ich habe auch immer gedacht, es wird verlängert. Und wie lange hast du so gedacht, okay, ich bin hier nur auf der Durchreise und gleich hört es wieder auf. Kannst du dich noch erinnern, wann der Zeitpunkt war, wo du wusstest, okay, offensichtlich habe ich hier was zu tun, offensichtlich wollen die Leute mich sehen, jetzt bleibe ich mal noch eine Weile.
Also ich glaube, das hat tatsächlich angefangen, als ich die erste Einladung bekommen habe, im Fernsehen überhaupt irgendwas zu machen, als Bühnenassistentin von Ranold Beckmann da in der Guinness Show bei der ARD. Und ich dachte, okay, also vielleicht finden sie mich doch gut und vielleicht habe ich doch eine Chance, hier zu bleiben. Und so hat es angefangen, dass ich sagte, lass mich ein bisschen so mehr investieren und schauen, was passiert. Aber das war nie so, dass ich sagte, jetzt bleibe ich. Es hat sich einfach so ergeben und irgendwann, Deutschland hat mir gut gefallen. Ich habe angefangen, Menschen jetzt so kennenzulernen. Ich habe angefangen zu verstehen, was sie meinten. Mhm. Und von einem Job zum anderen und dann noch eine Einladung und ich sagte, warum nicht? Also ich bleibe hier. Und aber wie gesagt, es gab nie einen Plan, nie eine Ziellinie, nie das. Es hat sich alles einfach ergeben und zum Glück so in die Richtung, die ich mir wirklich gewünscht habe.
Mhm. Gibt es heute einen Plan?
Ich habe schon so viele Pläne gehabt und ich muss sagen, nee, ich schätze mich wirklich mit 45 ein sehr, sehr glücklicher und erfüllter Mensch. Also ich sage immer, wenn mein Leben so bleibt, wie es ist, bin ich glücklich. Also ich bin glücklich verheiratet, ich habe zwei tolle Kinder, ich mache den Job, den ich liebe, wovon ich geträumt habe. Ich habe viel von der Welt gesehen, ich habe mir ein Haus leisten können mit meinem Mann. Uns geht's gut, weißt du, und ich sage, ich glaube, wenn ich noch einen Plan haben darf, ist, dass ich gerne einen zweiten Hund will.
So, das macht dich noch zusätzlich so wahnsinnig sympathisch, diese Bescheidenheit. Ich dachte vielleicht jetzt, du sagst, ich hätte dir auch zugetraut, ein Rasenmäher-Roboter oder den vielleicht noch mal das neueste Modell vom Thermomix, irgendwie sowas. Ja, ist aber ein zweiter Hund ist doch wunderbar.
Was Technik angeht.
Ja.
Ich kann nicht mit Laptop umgehen, aber ich habe einen Roboter, der den Rasen hier wirklich mäht und ich habe einen Thermomix, der mir den ganzen Dings da zusammen...
Wie denkst da zusammen? Du hast ein Kochbuch geschrieben, darüber werden wir gleich noch sprechen, aber ich wollte dich vorher... Dings da zusammen? Ich wollte dich fragen, du kamst nach Deutschland, du kanntest niemand, du bist doch aus einer bestimmt ganz tollen Familie, die immer zusammen ist und alle, also so stelle ich es mir, alle tanzen den ganzen Tag, sind gut gelaunt und sind wahnsinnig eng miteinander. Dann kommst du nach Deutschland, bist ganz alleine. Du hattest Giovanni noch nicht kennengelernt. Wie hast du das hingekriegt? Wie hast du dein Heimweh verarbeitet?
Also ich muss noch sagen, das ist die Zeit noch gewesen, wo es keine E-Mails gab, kein FaceTime, kein WhatsApp, kein gar nichts. Ja, ich habe Briefe geschrieben und gewartet, bis so 2-3 Wochen da ankam und dann wartete ich noch 2-3 Wochen, bis die Antwort kam. Ne? Mhm. Ich bin noch zu diesen Telefongeschäften gegangen, wo man so Vorwähle so eingegeben hat. Und dann mit telefoniert und pro Minute da am Ende bezahlt. Ne,
oh damit Gott, das war so teuer, oder? Oh
ja, das ist der Wahnsinn. Aber ich sage immer, irgendwie sagt meine Mutter immer, ich bin irgendwie ein bisschen anders als meine Familie.
Ja.
Ich bin auf jeden Fall Brasilianerin. Ich liebe meine Familie immer bei mir zu haben. Deswegen passe ich auch gut bei den Italienern, weil ich liebe das, dass wir immer alle zusammen sind. Aber ich bin trotzdem meine Einzelgängerin. Also ich kann auch gut alleine leben. Also ich liebe die Tage, wo ich so morgen zum Beispiel, die Kinder gehen zur Schule, Giovanni ist weg und ich bleibe allein und ich muss mit keinem reden. Weißt du, ich liebe sowas auch. Mhm. Ich brauche das auch. Und deswegen kann ich sehr gut klarkommen. Und ich liebte es zum Beispiel, ich hatte eine Agentur in Singapur, und ich bin nach Singapur geflogen und blieb einfach so, ja, ich bleibe dann 2-3 Wochen. Und ich kannte keinen Mensch, niemand hat wirklich kaum da Englisch gesprochen. Und ich habe einen Bus genommen, habe mit dem Fahrer da gefragt, bin ich im gleich richtigen Bus? Der hat Chinesisch zurückgesprochen und ich so, okay. Und ich liebe sowas und ich komme mit mir wirklich super gut klar. Und deswegen, ich glaube, das hat mir viel geholfen, dass ich den Anfang hier überstanden habe, weil ich kam nach Deutschland, ich kannte wirklich, ich glaube, höchstens zwei Menschen, ich konnte kein Deutsch und es ist natürlich ziemlich einsam, es gibt Tage, wo du da sitzt und sagst, Mama mia, ne? So, wie soll das gehen? Mhm. Aber dieses so, dass ich gerne mit mir alleine bin, das hat geholfen. Aber vor allem hat geholfen, dass ich ein sehr disziplinierter Mensch bin. Ich bin extrem diszipliniert. Und ich habe wirklich immer so, immer mein Ziel gehabt. Ich wusste immer, was ich erreichen will, was ich erleben will, und ich habe das immer vor meinen Augen gehabt.
Aber das ist ja interessant, du hattest keinen Plan, aber du hattest ein Ziel. Also das heißt, der Plan war nicht, ich will das irgendwann mal das und das machen, sondern das Ziel war einfach nur Erfolg haben, oder? Und war Erfolg bei dir verbunden mit auch reich sein und schöne Kleider haben und irgendwie
so? Sagen wir so, mein Ziel war, wenn ich zurück nach Hause komme, nicht als Loserin zurückkomme.
So, das ist ja interessant, okay.
Und ich habe immer gesagt, ich gehe dahin, aber falls ich zurückkomme, ich habe was erlebt und ich will Sachen erzählen können und sagen, es war nicht umsonst. Das war mein Ziel. Und natürlich, ich habe so als Kind, also ich war ein kleines Mädchen und ich habe schon meiner Mama immer gesagt, ich möchte unbedingt als Model arbeiten. Ich möchte internationales Model arbeiten. Ich liebe es. Und dann mit 14 habe ich angefangen, als Model zu arbeiten und wurde aufgenommen dabei Elite Models in Rio mit 15. Und meine Mutter hat die Krise bekommen, weil die wollte das nicht. Aber ich wollte das schon immer. Und deswegen, als ich die Einladung bekommen habe, nach Deutschland zu kommen, habe ich meine Mutter gesagt, du, das ist mein Traum und ich möchte einmal das erleben, weil ich komme aus einer sehr bescheidenen Familie. Wir würden sicherlich nicht das Geld haben, dass ich die Welt entdecke und auf Reise gehe. Das würde nicht gehen. Und ich sagte immer, das ist jetzt meine Möglichkeit, die Welt zu entdecken und das zu machen, was ich mag. Und ich gehe jetzt, ne? Und das war mein Ziel, einfach so das erleben zu dürfen, wovon ich geträumt habe. Und vor allem jedem zu zeigen, als ich immer gesagt habe, ich werde als Model arbeiten und ich werde als internationale Model arbeiten und gab es immer die Idee, ja, träum weiter.
Ja.
Und dann weißt du, irgendwann habe ich gesagt, huhu, schau mal hier.
Oh, das ist wirklich, das ist natürlich ein Triumph. Und du bist jetzt sowas wie die reiche Tante in Amerika, weißt du, für deine Familie. Wie nehmen die das denn wahr, was du für eine Karriere machst? Können die das nachverfolgen? Kriegen die das alles so ein bisschen mit?
Nee, nicht wirklich. Also die fragen immer, sie vergleichen so, die machen Vergleiche immer so. Aber sag mal.
Bist du so wie? Ja.
Genau. Wenn ich hier denke, so wie die von der Novella hier.
Ja.
Wenn du auf der Straße gehst, erkennen dich die Leute, so wie die auch.
Ja. Ja.
Und dann versuche ich ein bisschen zu erklären. Aber das ist ganz lustig. Also mittlerweile, mit dem Internet, die kriegen viele mit. Und meine Tanten sind total Fans von Giovanni und verfolgen alles bei YouTube von Giovanni und alles und die Sendungen. Meine Mama guckt immer seine Sendungen live, weißt du, streamt live mit.
Das ist natürlich schon toll, ja.
Und das ist süß. Also dann langsam verstehen sie schon. Aber wenn du aus der Distanz nur das alles mitverfolgst, weißt du nicht wirklich, was das bedeutet. Also von daher, wenn sie hierher kommen, das ist immer so ein Spaß von meinen Freundinnen oder Familie, wenn sie kommen, sie laufen gerne immer hinter uns auf der Straße.
Um zu gucken.
Zu gucken, wie die Leute gucken und die Leute Fotos machen. Die lachen sich kaputt. Die finden das total lustig. Und ich so, ne? Und die lachen sich kaputt. Ja.
Die kommen aber ab und zu. Also kommt deine Mama regelmäßig nach Deutschland?
Meine Mama ist gerade hier.
Nein!
Ja,
das ist ja super!
Ja, meine Mama ist hier. Sie war 2,5 Jahren aufgrund der Pandemie nicht hier. Durfte sie nicht nach Deutschland kommen. Und jetzt im Mai kam sie und eigentlich wollte sie nur bis jetzt Mitte Juni bleiben. Wir haben schon verlängert bis Juli und wahrscheinlich verlängern wir noch.
Das ist ja toll. Ich habe gesehen, dass du sie besucht hast nach der Pandemie, glaube ich, das erste Mal in Rio. Kann das sein? Also da zu Hause. Ja. Und da habe ich gesehen, da hast du wirklich schon, so wie man sich's wirklich vorstellt. Wie lange hattet ihr euch da nicht gesehen?
Wir hatten uns über 2 Jahre nicht gesehen. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt Schluss. Es reicht jetzt. Ich fliege jetzt dahin. Meine Mutter hat Geburtstag und ich fliege zu ihrem Geburtstag. Ich bin wirklich für 5 Tage nach Brasilien geflogen, aber die Pandemie war keine schöne Zeit, ich glaube, für uns alle. Aber das hat meine Mutter hart wirklich getroffen, weil meine Mama kommt immer hierher uns besuchen und sie durfte nicht kommen, sie durfte ihre Enkelkinder nicht sehen. Sie ist wirklich sehr einsam geblieben in ihrer Wohnung, weil mein Bruder auch in Rio arbeitet, weit weg von ihr. Und sie blieb fast die ganze Zeit alleine und hat extrem gelitten. Mhm. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt reicht es mir egal.
Ja. Ja.
Ich bin geimpft, getestet, genesen und mittlerweile genervt. Und deswegen
ist ja auch nichts passiert dann.
Ich fliege dahin. Und das war das Beste, was ich machen konnte, ja.
Toll. Also, und jetzt die Mama und die und jetzt deine Schwiegereltern. Also, ich habe ja gestern Abend mit Giovanni sehr lange mit ihm über seine Eltern gesprochen. Und wenn der Giovanni seinen Vater nachmacht, der Bruno.
Das ist das Lustigste überhaupt.
Das ist das Lustigste, was ich mir vorstellen kann. Ja. Wirklich. Und ich kenne Bruno nicht und Clementina und so. Aber ich habe das Gefühl, ich bin ganz
Bruno
nah dabei.
Eins. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich mein Schwiegervater.
Zwischendurch hat er in der Sendung dann so auf Italienisch so Sachen gesagt, so wie, ist der ganze Frische oder habe extra gemarkt.
Mache langsam. Aber das ist wirklich so, mein Schwiegervater, ich schwör's dir, seit 18 Jahren höre ich diese Italo-Schwäbisch von meinem Schwiegervater. Und bis heute, manchmal stehe ich da so, Was will er gerade sagen? Noch besser, wenn er Nachrichten schreibt und uns schickt in der Familiengruppe. Und das ist immer so, okay, auf die Plätze fertig los. Wer kann das so zuerst verstehen? Weißt du? Aber der ist süß. Mein Schwiegervater ist wirklich, also ich muss sagen, das ist einer der tollsten Menschen, den ich mein Leben kenne. Also das ist ein Geschenk für mich. Der ist eigentlich, ich sage mal, das ist der Vater, den ich mir gewünscht habe, leider nicht so bekommen habe. Mhm. Aber Gott hat mir eine zweite Chance gegeben, hat mir wirklich so einen zweiten Papa geschenkt. So genauso wie ich mir dann so wie einen Kuchen form, so wie ich diesen Kuchen backen würde. Das ist genau der.
Oh, das ist aber schön, das zu sagen. Ja. Ich glaube, das sagen nur sehr wenig Leute über ihre Schwiegereltern. Ich habe auch so großes Glück gehabt, aber ich kenne auch ganz viele, die wirklich einen Schrank vor die Tür schieben, wenn sich die Schwiegermutter ankündigt.
Ich habe auch Freundinnen, die sagen immer, mein Gott, wie schaffst du das immer?
Ja.
Wir sind alle immer zusammen. Also die kommen immer zu uns, die kennen auch die ganzen Codes und Schlüssel und alles. Die kommen einfach rein, hallo! und die sind auf einmal da. Und Sonntag sind wir immer bei der Schwiegermutter und aber ich liebe das. Ich liebe das. Ich finde, das Wichtigste überhaupt, was wir haben, ist die Familie. Weißt du, weil Freunde kommen und gehen, das ist natürlich immer ein Geschenk. Aber wenn hart auf hart geht, du kannst nur auf die Familie zählen. Und du weißt, dass deine Familie alles für dich tut. Und ich habe, wie gesagt, ein großes Glück. Ich habe auch an meinen Mann so eine tolle Familie gefunden und liebe sie genauso, wie ich meine Familie liebe.
Und ich glaube, wenn man in so eine Familie einheiratet, dann hat man oft mehr Geduld, weil man diese ganzen Sachen von früher noch nicht so kennt. Ja, also man sagt dann, ach, jetzt ist doch nicht so schlimm und die sollen doch kommen und so. Während ich finde, der aus der großen Familie kommt, manchmal so, oh nee, ich will jetzt einmal auch alleine sein. Weil die wissen schon, wie es ist, ja, und wie lange es dauert. Und
ja, genau. Ja, ich bin auch so groß geworden. Meine Oma hat 7 Kinder bekommen. Meine Mutter ist einer davon und ich habe, keine Ahnung, ich glaube 15, 16 Cousins und wir haben es geliebt, wenn als alle zusammen waren. Also ich kenne nicht anders. Also und deswegen, das ist super so. Und ich finde es toll, dass wir sowas unser Kinder auch weitergeben.
Für die Kinder ist das eine große Stärke. Total. Ja? Die ziehen da ihre Stärke draus. Ich glaube, so ein Kind, was immer irgendwo in der Familie aufwächst, wo keiner ist, ja, und auch so Freunde und Familie keine Rolle spielen, die fühlen sich, glaube ich, einsamer als so Kinder, die immer in der Gruppe so mitlaufen und so. Und
ja,
dann sind die ja auch.
Ja, definitiv.
Ja, die Kleinen gehen mit und die Großen passen auf die Kleinen auf und so.
Du musst dir vorstellen, sonntags, weißt du, das ist meine Schwiegermutter, mein Schwiegervater, dann kommt meine Schwägerin mit der Tochter, die fast 2 ist, dann Giovanni, ich, unsere 2 Kinder, dann kommt mein Schwager mit seiner Freundin, da sind 2 Hunde und meine Schwiegermutter kocht für alle. Und meistens meine Tochter bringt eine Freundin, unser Sohn bringt einen Freund. Dieses Haus ist so voll.
Ja. Weißt,
und alle reden gleichzeitig und die Hunde schreien und unsere Tochter passt auf die Kleine auch von meiner Schwägerin. Aber das ist so lustig, das ist so warmherzig, weißt du? Ich liebe sowas. Und
kannst du
immer Pasta umsonst, das ist super.
Ja, Pasta umsonst ist gut. Ich habe doch gelesen, dass du sehr pingelig, so stand es, glaube ich, in meinen Unterlagen bist, wenn es so um Dreck, Hundehaare und alles andere geht. Wie geht das dann nochmal zusammen? Wenn man es gerne ordentlich hat und die Böden sauber und es kommen aber ständig 12 Leute, die alles kaputt machen.
Ich habe einen sehr großen Tick. Ich staubsauge sehr oft. Also ich kann nicht auf dem Boden sehen.
Ja.
Ich bin ständig am Staubsaugen. Also das ist schon wirklich, aber für mich gibt's nichts Schlimmeres als Dreck im Boden. Ich liebe alles aufgeräumt. Ich bin so eine auch, bevor ich ins Bett gehe, gehe ich im Wohnzimmer und mache alle Kissen auf der Couch, alles schön.
Aber schön heißt schön bei dir, dass du sie gerade machst, weil ich mache sie schön, aber ich mache sie schräg. Aber auch nicht schräg gerade, sondern eben so, dass sie eben schön sind, aber trotzdem so aussehen, als wäre gerade jemand drauf gesessen.
Nein, ich mache in unterschiedliche Reihen. Also ich mache sie ein bisschen beweglicher, damit ein bisschen Leben da kommt, aber sie dürfen nicht nach gesessen aussehen.
Okay.
Die müssen so schön fluffig stehen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, absolut.
Ein bisschen tiefer, ein bisschen mehr nach vorne, damit so auch optisch, dass das alles...
Ja, dass das auch eine Tiefe kriegt. Und dann ist es bei mir so, dann habe ich verschiedenfarbige natürlich Decken und so und die werfe ich dann so drüber. Weißt du, das genau. Werfe ich so über die Lehne.
Das ist so schräg so an... So
ja, aber ich, nee, schräg ist mir zu, da kriege ich ein bisschen Angst. Das ist wie wenn einer den Rasen so gut mäht. Ich werf sie so ein bisschen, das soll so aussehen. Nein, und manchmal werfe ich noch so was anderes davor. Und manchmal mache ich sogar Blütenblätter, die ich unter dem Blumenstrauß so so schütteln die und dann, dass es da so runterläuft und dann nein, da so nein, liegt.
Ich kann das nicht. Also ich bin da ein bisschen wirklich so, ich liebe es, wenn alles sauber ist. Ich fühle mich besser, wenn alles sauber ist und aufgeräumt und ich kriege sonst keine Ruhe. Also es macht mich wirklich sehr nervös. Ich bin auch ein Mensch, der gerne abends noch um Mitternacht oder 12:30 noch die letzte Wäsche in der Waschmaschine steckt,
ja,
damit ich dich am nächsten Tag um 7 Uhr morgens direkt raushole, den Trocken.
So, und warum haben nur Frauen das Auge dafür, dass am Abend nochmal eine Wäsche gemacht wird, die dann in den Trockner geht, damit sie am nächsten Morgen trocken ist?
Ja,
warum
ist
fällt Männern nicht auf, dass die Wäsche noch in den Trockner muss, wenn sie trocken werden soll bis zum nächsten Morgen? Ich möchte nicht jetzt unnötig in irgendwelche Geschlechterklischees hacken.
Nein,
aber das ist ja so ein bisschen.
Aber das ist wirklich so. Aber wir Frauen, wir denken weiter. Wir denken wirklich weiter, weil ich weiß zum Beispiel, dass mein Sohn am nächsten Tag mich nach einer bestimmten Cargohose fragen wird.
Ja, ganz
weil
genau.
Das ist jetzt in und er muss diese Hose jeden Tag anziehen und deswegen wasche ich die, trockne die über Nacht trocken, damit er am nächsten Morgen dann faltenfrei das bekommt und anzieht.
Das Allerschlimmste war letztens, ist mein Sohn in die Klassenfahrt gefahren und die waren 9 Tage weg und dann und wir haben natürlich erst am Montagmorgen vor der Abfahrt den Koffer gepackt.
Natürlich.
Und wir waren übers Wochenende weg und überhaupt war die ganze Wäschesituation leicht angespannt und dann brauchte er ja 9 Unterhosen und wir haben nur 2 gefunden, die frisch waren und die anderen waren halt alle nicht frisch und es war halt auch nicht, also sie waren nicht frisch, man wusste das auch und so. Und dann habe ich versucht, ihn zu überreden, die trotzdem mit zu, ich habe gesagt, wie kannst du andersrum nochmal anziehen, weißt
Nein.
du? Ja, und er so, hör auf, du bist ekelhaft. Und ich so, das ist gar nicht schlimm, das mache ich auch manchmal. Da dreht man das einfach um und trägt es von der anderen Seite nochmal. Und er so, ich will frische Unterhosen und so. Und dann habe ich was ganz Schlimmes gemacht. Dann habe ich ihm ins Schullandheim von Amazon neue Unterhosen nachgeschickt. Dann kriegte der am zweiten Tag ein Paket.
Ein Amazon-Päckchen Unterhosen.
Und kriegte irgendwie 10 neue Unterhosen. Und dann dachte ich mir, oh Gott, da war ich einmal wirklich richtig schlecht, weil sonst habe ich meine Wäsche nämlich auch gut im Griff. Ich weiß ja genau, jetzt morgen müssen die Tennissachen und dann das und die lange Hose und das muss alles fertig sein und so.
Und ich bin auch mit der Wäsche pingelig. Also am liebsten will ich immer die Wäsche machen, weil ich weiß, ich drehe alles um, ich mache die Farbe mit dem und dem. Ich bin ein bisschen so, ich habe ein paar kleine Ticks.
Traust du dich auf 60 Grad zu waschen? Weil das habe ich ganz aufgehört, weil ich so Angst habe, dass Sachen kaputt gehen, eingehen, kleiner werden oder so.
Nur Bettwäsche und Handtücher. Weil
die wird bei euch aber auch richtig durchbenutzt. Ja. Die muss man ja auskochen bei euch, die Bettwäsche, oder? Deswegen ist die auch immer weiß, damit man sie auf 95 Grad auskochen kann.
Genau. Nee. Also nachdem ich ein paar Mal wirklich Sachen von Giovanni kaputt gemacht habe und ganz schnell die Sachen verschwinden ließ, habe ich gemerkt, dass lieber nicht mit 60 waschen.
Nee, es ist doch unglaublich, was man aus so einem schönen Wollpullover machen kann. Und letztens sagt unsere Putzfrau auch, Barbara, ich heute alle Pullover gewaschen. Und ich so, und dann hing da wirklich so eine, als sie es dann aus der Waschmaschine rausholte, dann war das wie so eine Puppenstube mit so gewalkten Filzklamotten. Es war nicht mehr. Also
das hat meine Mama auch hier schon gemacht, ganz stolz. Ich habe heute geholfen, ich habe die Wäsche gemacht, das ist so schön. Ich so, was hast du denn da gemacht?
Was genau hast du denn gemacht?
Ja, Pullover. Und wirklich ein Pullover von Giovanni. Es kam so raus.
Ja.
Wirklich so mini. Und ich habe ganz schnell den verschwinden lassen. Und bis heute habe ich eigentlich Giovanni das nicht erzählt. Gut, dass ich das jetzt hier erzähle.
Nein, er wird es nicht erfahren. Er wird es nicht erfahren, tatsächlich. Wo, bist du in der Küche, wenn du kochst? Bist du da ordentlich? Weil es ist zum Beispiel bei mir das Allerschlimmste, weil da bin ich so unordentlich, aber ich mache es dann wieder sauber. Aber ich bin ein sehr großer Chaot, während ich koche. Bist du ein ordentlicher Kocher, der so weißt du, wie die richtigen Kochs das immer so haben mit dem Köche? Die haben doch immer so eine Schürze um und und dann machen die die Hände immer so und dann haben die immer ein sauberes Messer und immer ein schönes Brettchen und so.
Nee, nee, Schürze habe ich nicht an. Im Gegenteil, ich mache meine Klamotten immer dreckig, wenn ich koche, aber ich bin ein ordentlicher Mensch. Ja, alles, was ich benutze, wird direkt gespült oder in der Spülmaschine. Weil wenn ich dann fertig gekocht habe, ich möchte dann sehen, dass in der Küche alles halb sauber ist und aufgeräumt, damit ich in Ruhe mich hinsetzen kann. Weil sonst, ich kenne mich, ich fange an dann zu spülen und sauber zu machen und bis ich mich hinsetze zu essen, dann ist das schon so lauwarm. Und für mich gibt's nichts Schlimmeres als ein Essen, was nicht mehr so heiß ist. Ich esse gerne wirklich das Essen gerade vom Backofen, so richtig schön warm.
Ja.
Und ich mag das nicht. Also wie Giovanni, der isst die Sache noch kalt hinterher und ich kann das wirklich nicht. Essen muss wirklich heiß sein. Und deswegen, ich schneide, ich mache dumm und direkt spülen oder in der Spülmaschine. Und wenn ich fertig gekocht habe, meistens ist alles aufgeräumt.
Ja, das ist dann bei mir auch so. Aber dazwischen verliert man kurz den Glauben. Du bist dann sicher auch so wie ich. Ich beobachte das an mir und es wird auch schlimmer, dass wenn ich zum Beispiel, ich sitze hier also mit dem Rücken zur Küche, aber ich weiß ja genau, wie es da aussieht oder was da irgendwie jetzt noch zu machen ist. Und wenn dann die anderen denken, dass man danach noch ganz lange gemütlich so quatschi-quatschi machen kann, also jetzt nur in der Familie, nicht wenn Gäste da sind, aber so, wenn wir so in der Familie sitzen, dann muss ich so mich zusammenreißen, dass ich dann nicht schon aufstehe und anfange, weißt du, denen die Teller wegzuziehen, wenn du noch nicht ganz fertig sind und so. Die Gläser kann ich doch schon mal abräumen. Ihr seid ja schon so gut wie fertig oder will jetzt jemand noch was trinken? Oder dass ich noch so anfange zu kehren unterm Tisch, während die da sitzen. Da muss ich mich ein bisschen
Mit dem Staubsauger.
Ja.
Weil ich sitze da und ich sehe, alle haben fertig gegessen. Ich bin auch so eine, dieses ewig danach sitzen und quatschen und ich denke die ganze Zeit, bis sie gehen und bis ich anfange, so alles aufzuräumen, die Zeit vergeht und das ist spät.
Wertvolle Zeit vergeht.
Ja, genau. Und ich so, kann ich nicht jetzt schon anfangen? Und dann manchmal stehe ich nur auf, tue so, als ob ich ein Getränk hole und dann nehme ich drei Teller mit schon, weißt du?
Ja.
Und fange so an und dann sehe ich Krümel auf dem Boden und das ist wirklich, ich kann mich nicht da beherrschen, ich weiß nicht warum. Und dann gehe ich wirklich mit meinem Staubsauger, ich habe den Handstaubsauger, einfach in der Küche immer stehen.
Immer am Gürtel, oder? Früher hatten doch Männer immer das Handy am Gürtel und du hast so einen kleinen Handstaubsauger immer dabei und dann
Apparat. Ganz gut, ich habe nur hier was gesehen.
Ja, genau, ganz kurz mal die Beine hochheben. Aber das Tollste ist ja, die wir so effizient und effektiv alles machen und abarbeiten, wofür arbeitet man eigentlich so schnell in der Küche? Also wofür will man denn die Zeit dann stattdessen aufwenden? Und bei mir ist es nämlich so, ich habe jetzt gar nicht eigentlich so ein Hobby oder dass ich so sage, ich will jetzt schnell fertig werden mit dem Abräumen, weil ich will dann hinterher irgendwie Yoga machen oder ein Buch lesen oder so, sondern ich mache den ganzen Tag so einen Stress mit mir selber, aber ohne an der anderen Stelle das dann wieder reinzuholen, weil es ist dann nicht so, dass ich sage, jetzt lege ich mich vor den Fernseher und bin eine Stunde früher fertig.
Ich kenne das. Ich bin auch so eine. Und dann habe ich die Küche fertig, habe alle rausgeschmissen, weißt du?
Ja, und dann stehst du da ganz alleine.
Und dann stehe ich da und sage so, na dann,
wo seid ihr denn?
Ich will jetzt die Wäsche machen.
Aber das ist doch, ist das jetzt ermutigend für all die Leute da draußen oder ist das eher total schrecklich zu erfahren, dass du den ganzen Tag mit dem Handstaubsauger irgendwie zugange bist? Das will ja auch keiner wissen eigentlich.
Ja, ich würde auch sagen, bitte nicht nachmachen. Das ist ein bisschen wie Jackass. Bitte nicht nachmachen. Weil das ist, also ich bin auch so eine. Ich bin hier mit dir und habe total Spaß dran, aber in meinem Kopf, ich weiß, sobald wir auflegen, ich muss ganz schnell mit dem Hund raus und dann muss ich ganz schnell die Wäsche rausnehmen, damit ich dann Kind A dahin bringe und Kind B dahin und ich habe so in meinem Kopf einen kompletten Plan, weißt du? Also ich habe den Tag komplett so geplant und so und wenn irgendwas dazwischen kommt oder irgendwas sich verspätet, dann ist schlimm.
Bricht alles zusammen.
Ja, und ich komm noch dazu, dass ich nicht wirklich sie pünktlichsten Mensch der Welt bin. Also und manchmal stehe ich mir selber im Weg. Aber ja.
Meine Kinder sind viel besser als ich. Die sagen, können wir schon mal losfahren? Also weißt du, es ist eben nicht so, dass immer die Mutter fahren will und die Kinder trödeln, sondern bei uns ist es eher so, die Kinder sitzen schon im Auto und ich rufe dreimal raus, ich komm gleich und so, geht gleich los, macht schon mal einen Motor an und so. Also da verdrehen sich manchmal die Verhältnisse wirklich. Aber das ist
aber
doch
lustig.
Also,
ja.
Aber ist doch gut, das im Kopf zu haben.
Dass ich nicht so die Einzige bin.
Nein, nein, ich bin ganz genauso. Ich sitze auch, während ich mich ganz lustig mit Leuten unterhalte, zum Beispiel abends, wenn wir Gäste haben, weil ich ja nie was trinke so richtig, ja. Und dann sehe ich, wie die da sitzen und dann überlege ich schon, also dann habe ich fast wie so einen inneren Zwang, dass ich denke, die Stoffservietten könnte ich doch jetzt heimlich schon mal vom Tisch runterziehen und schon mal, also nicht in die Waschmaschine, das finde ich ein bisschen zu weit, weil dazu müsste ich eine Treppe gehen und so. Aber ich denke, ich könnte sie schon mal zur Seite legen oder so. Und dann fange ich auch schon an, so die Serviettenringe so zusammen einzusammeln, ja. Und so, und das ist wie so ein Zwang, das ist doch schrecklich.
Ja. Weißt du, was ich mache? Ich bin ab und zu bei HSE, weil dort habe ich auch meine Kleidungskollektion. Und ich habe meine Garderobe dort. Und wir bringen den ganzen Tag in diesem Raum. Und dann gehe ich abends und bin echt froh zu gehen, weil der Tag ist echt lang. Und dann gehe ich raus und habe so schlechtes Gewissen, dass ich dann eine Tasse da gelassen habe. Ich gehe wieder zurück, mache wieder Licht an und dann räume ich die Garderobe auf.
Mein Schönstes ist es im Hotel, alle kleinen Sachen, die ich irgendwie, ein Wattestäbchen, und so, und ich sammle das alles und dann will ich aber nicht die Mülltüte verschmutzen, ja, weil ich mir denke, wenn ich das jetzt in die Mülltüte werfe, dann muss eine Mülltüte für mich sterben und das will ich dann auch nicht. Dann mache ich so ein kleines Häufchen neben dem Waschbecken aus meinen Kontaktlinsen, Plastikschalen.
Weißt du, das Häufchen einfach, die Putzfrau vom Hotel, die macht einfach
in die Mülltüte. Natürlich, aber ich habe die leise Hoffnung, dass sie die Mülltüte unberührt lässt und das einfach so nimmt und entsorgt.
Aber ich denke immer, wenn die in diesem Zimmer reinkommen und sehen, was für ein Schwein da drin war, und dann haben sie, die denken, mein Gott, was für ein Schwein die Janaina ist. Ich räume immer auf, weil ich zu Hause räume ich auf. Ich mache mein Bett jeden Tag, mein Bett mit Bettdecke, ja. Tagesdecke und dann
Kissen in zwei Reihen.
Auch ja. Mein Bett. Und ich denke, okay, im Hotel mache ich nicht das Bett mit Tagesdecke. Aber ich denke immer, wenigstens die Handtücher muss ich schön lassen. Also ich lasse schon, hinterlasse immer Ordnung, weil ich bin ein Mensch, ich denke immer zu viel, was denken die Leute denn? Was weißt du, was denken die denn? Ich mache mir zu viel Gedanken. Und dann denke ich immer so, komm, hinterlass alles so schön.
Bei mir ist inzwischen so, ich möchte gar nicht, dass eigentlich noch jemand in mein Hotelzimmer reingeht. Wenn ich da manchmal zwei Nächte bin, dann stresst mich total, dass ich mir denke, jetzt gibt die mir ein neues Handtuch. Und dann weiß ich aber immer nicht, mit wem ich sprechen soll, wenn ich sicher gehen will, dass ich kein neues Handtuch möchte. Weil ich bin inzwischen so freakig mit so manchen Sachen, ja, dass ich mir denke, ich nehme doch jetzt nicht das große Handtuch für meinen kleinen Körper. Und dann habe ich es schon mal geschafft, ich meine es im Ernst, eine Nacht zu übernachten, mich zu duschen am nächsten Morgen, und nur das ganz kleine, also nicht das Handtuch, sondern das, was liegt neben dem Waschbecken, was so klein und so gerollt ist,
das ist
habe ich mich nur damit so abgetrocknet, weil ich mir dachte, ich bin so ein guter Mensch, ich mache gar keinen Schmutz und ich mache keine Wäsche. Und dann nehme ich die ganzen, wir haben ja da manchmal 6 Kopfkissen auf dem Bett liegen, ja, dann nehme ich 5 Stück, trage ich so, halte meinen Kopf nach hinten, weil ich Angst habe, dass ein Haar von meinem
ganz
Kopf...
Ehrlich, was ich mich immer gefragt habe, auch wenn wir nur ein Handtuch benutzen, alle bleiben gleich, lassen die denn dafür den nächsten Gast? Oder nehmen
ich
die alles
hoffe, ich mache einen Aufruf an alle Hotels, die jetzt da draußen irgendwie zuhören. Lasst die anderen Handtücher hängen. Ich berühre die noch nicht mal. Ich mache noch nicht mal einen Schrank auf, weil ich Angst habe, dass die Hausschuhe dann so die Frottischlappen verrutschen und die denken, ich habe die angehabt.
Aber die habe ich schon an. Also ich weiß nicht, diese Teppiche im Hotels, ich habe ein bisschen so, nee, ich fasse nicht alles gerne.
Und ehrlich? Ich fasse nicht alles gerne an.
Nein, ich bin auch nicht gerne überall barfuß.
Ehrlich? Ist mir total wurscht. Ich habe noch nie in meinem Leben drüber nachgedacht. Ich war heute in der Bahn, habe ich mich kurz auf den Boden dort gesetzt, weil es einfach keinen Platz gab. Und ich habe jemand anderem dann ab Hannover, dachte ich, da saß ich schon 4,5 Stunden, dachte ich, jetzt lasse ich mal jemand anderen hinsetzen. Dann habe ich mich einfach auf den Boden gesetzt und ich dachte mir, ich würde mich jetzt auch hinlegen, wenn es nicht den anderen unangenehm wäre. Ja, also mir wäre es nicht unangenehm.
Nee, so kann ich schon mich hinsetzen. Barfuß überall. Nee, auch anfassen überall. Also ich sag's dir, ich sage immer, in mir steckt ein kleiner Monk.
Für die jetzt nur die letzten zwei Sätze gehört haben, anfassen überall. Nein, 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 in mir steckt ein kleiner Monk. Wir reden immer noch über Sauberkeit in Hotelzimmern.
Weißt du, was ich immer sage? Eine meiner besten Freundinnen, die ist Kosmetikerin. Und ich sage ihr immer, wie schaffst du das? Ich könnte niemals jemanden, ich kenne, das Gesicht anfassen.
Ehrlich?
Ja. Also das klingt schlimm, ne? Also bitte die Leute da draußen nicht falsch verstehen. Aber ich kann das nicht so, ich mag das nicht so. Nicht, weil ich mich ekle, ist nicht das, aber ich bin ein Mensch so, ich weiß es nicht. Ist also, wenn ich Menschen auch begrüße, in Brasilien küsst du allem, ne?
Ja, immer eben, deswegen, das wundert mich so, ja.
Ja, aber ich mache immer so, wenn ich jemanden so hier küsse, mache ich den Mund so.
Wirklich? Ich mache inzwischen so. Ich strecke die Zunge rum. Also wenn der mich hier küsst, dann versuche ich mit der Zunge in seinen Mund ranzukommen. Bei mir, ich bin schon einen Schritt weiter. Ich bin auch schon 48. Du bist erst 45. Sag ich mal. Da wird sich nochmal was ändern.
Ich glaub, die Pandemie hat mir nicht gut getan.
Ja, okay. Nee, sowas habe ich überhaupt nicht. Diese Art von Bedenken habe ich gar nicht. Es gibt ja auch Leute, das spüre ich, wenn ich die umarme, dann atmen die nicht ein in der Zeit. Weil die Angst haben, dass ich irgendwie, weißt du, dass ich irgendwie, es gibt Leute, die haben so Angst vor Aerosolen jetzt und so. Und ich habe es gespürt, die machen sich so ganz steif und dann machen sie
und atmen
nicht ein und nicht aus in der Zeit, wo ich ihnen nahe bin, weil sie Angst haben vor meinen Aerosolen.
Ja.
Das ist der nächste Schritt.
Oh Gott, hey, was ich alles hier erzähle heute, werden alle denken, die haben schon dahin.
Aber arbeitest du auch viel? Lass uns noch kurz bei dem Thema bleiben, weil ich jetzt, benutzt du auch Sacrotan-Spray viel, also so Desinfektionsspray? Für Flächen, für Böden, für Wäsche, für Hände?
Ja, aber nicht zu viel. Also so auf gesunde Basis, sagen wir so. Für Wäsche, Handtücher vielleicht. Also, aber ich habe zum Beispiel, ich gebe den Kindern auch immer in der Handtasche so ein kleines Fläschchen für die Hände. Das mache ich schon. Und wenn ich zum Beispiel, ich fliege viel hier für meinen Job und dann, ich nehme auch gerne dieses Tüchlein am Anfang und auch den Gurt, Sicherheitsgurt und alles, wo meine Hände gehen, ich mache das auch sauber. Aber ich war nicht so. Ich bin immer verrückter geworden jetzt mit der Zeit. Also ich glaube, alles hat alles diese letzten Zeiten uns nicht gut getan. Und das mache ich. Aber ich muss sagen, dass jetzt ändert sich wieder zu einer anderen Richtung zu mir. Jetzt habe ich sowas von der Schnauze voll von dieser Zeit, dass ich jetzt auch...
Wenn Sie demnächst Janaína im Flugzeug sehen, wie sie kniet auf dem Sitz und die Armlehne und den Gurt ableckt, dann wissen Sie, eine neue Zeit hat zum Gurt. Mit dem Gurt immer mit dem Mund.
Und ich werde ganz crazy. Ich küsse einfach die Stewardess.
Oh Gott, das ist ja, es wird langsam verrückt, alle. Wir sind gespannt. Ja, aber das sind die Geschichten, die wir hören wollen. Wir spielen ein kleines Spiel, ein Redaktionsspiel. Ja. Die Redaktion hat sich was ausgedacht. Wir haben etwas gehört, das wir alle in der Redaktion nicht glauben können, liebe Janaína und liebe Barbara. Du, Janaína, hast dich noch nie mit deinem Mann gestritten, hast du zumindest erzählt. Wir können uns vorstellen, dass sich da in den letzten Jahren einiges angestaut hat, was endlich raus muss. Wir wollen dir deshalb hier die Möglichkeit geben, mal so richtig auszurasten. Ihr spielt Janaína lässt Dampf ab. Wir nennen euch Situationen, die fast alle kennen, die sich selbst einen Mann zu Hause halten. Und Janaína hat die einmalige Möglichkeit, ganz offen ihre Meinung zu sagen und das Beste, ohne dabei Konsequenzen zu fürchten. Hier hört nämlich tatsächlich keiner zu. Viel Spaß, die Redaktion. Okay. Ja.
Oh Gott. Das wird lustig jetzt. Oh mein Gott. Ja.
Genau. Warte. Also,
dann kann ich einfach das aufnehmen und immer Giovanni einfach vorspülen.
Dein Mann will nicht nach dem Weg fragen, obwohl ihr euch definitiv verfahren habt.
Giovanni, mein Gott, das gibt's nicht. Ich habe doch gesagt, ich habe dir gesagt, ich kenne den Weg, aber du hörst nicht zu. Immer so. Du denkst, du kannst es nicht. Also, hör auf mich zu. Immer. Ich sag's dir. Mama Fangulo.
Okay, so interessant. Wenn du wirst du italienisch, portugiesisch oder bleibst du deutsch, wenn du schimpfst?
Nein, also ich schimpfe deutsch, aber wenn es richtig hardcore wird, dann schimpfe ich auf portugiesisch, weil das muss wirklich richtig aus dem Bauch rauskommen. Mhm. Und dann, es gibt nichts Schöneres, als auf portugiesisch zu fluchen.
Das glaube ich. Und das Tolle ist ja, es verstehen dann auch nicht alle und es hilft beiden Seiten. Die einen verstehen nichts und du bist alles losgeworden.
Ja, aber manchmal muss sein. Manchmal muss sein. Auch, weißt du, so Situationen wie im Auto. Es gibt nichts, was ich mehr hasse als diese Menschen, die irgendwas an dir vorbeigehen und dieses Gesicht.
Die so mit dem Kopf schütteln.
Ich hasse das.
Ja.
Und dann, wenn sie mich wirklich an einem Tag erwischen, wo ich schon sowieso genervt bin, dann muss ich wirklich sowas von laut fluchen im Auto auf Portugiesisch. Aber an dem Tag, wo ich total entspannt bin, vielleicht zum Beispiel von Yoga gerade gekommen bin oder Pilates, dann schicke ich den Leuten immer Küsse.
Ich mache das auch, ich mache das Fenster runter. Ich auch. Ich mache das Fenster runter und dann manchmal sage ich sowas wie, ich entnehme ihrem Gesichtsausdruck, dass sie mit einer Sache nicht einverstanden waren, die ich gerade gemacht habe. Darf ich kurz fragen, worum es geht? So, dann sind die sowieso schon meistens ruhig. Aber manchmal ist es auch toll, einfach nur Arschloch rauszuschreien.
Ja,
ich finde,
ja,
das kann man auch mal machen.
Ja. Man braucht es auch.
Ja, total. Also pass auf, die Kinder müssen ins Bett gebracht werden und der Mann flüchtet sich ins Bad. Wenn man so an die Tür klopft. Komm jetzt raus! Ich weiß, dass du dich versteckst! Und wenn du nicht rauskommst, dann schieb dein Handy unter der Tür durch!
Das hast du schon alles gesagt jetzt.
Ja, aber so ist es, oder?
Ja, das ist so. Das ist so. Ich sag's dir, so auch eine Geschichte hier bei uns, was oft passiert. Ich bringe die Kinder ins Bett, alles ruhig, und mein Mann auf einmal, der macht immer dieses italienische Fußballradio an. Mhm. Wirklich, der hat immer dieses italienische Radio an. Und laut, um 23 Uhr, und dann ist immer Roma, Calcio, Calcio, Roma, Forza Roma, ja, Totti, Totti, Totti. Den ganzen Tag, ich so, Giovanni, spinnst du? Die Kinder schlafen. Die müssen schlafen. Und dann schreibe ich immer Nachrichten. Weil ich bin oben.
Du liegst dann schon oben,
ich
ja?
Ich schreibe immer Nachrichten. Psst, kannst du einfach leiser drücken, weißt du? Das ist so, was ist das? Und dann fängt er an, Roma hat gerade gespielt. Und dann hat er einen Chat mit seinen italienischen Freunden. Und alle rasten aus, weil Roma verloren hat. Das ist mir scheißegal, weißt du? Aber die rasten aus um 23 Uhr abends. Ich so, mein Gott. Da werde ich echt sauer manchmal. Weil so, das kann nicht sein.
Ist denn Fußball aber ein großes Thema bei euch?
Nein. 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 Ich sag's dir, mein einziger Grund, warum ich will, dass Rom immer gewinnt, ist, weil ich einen gut gelaunten Mann zu Hause haben will. Wenn Rom verliert, das ist wirklich kacke. Das Wochenende ist gelaufen. Giovanni hat so schlechte Laune.
Nein.
Also, das ist wirklich, ich schwör's dir. Der ist so, wenn er weiß, sagen wir so, Rom spielt am Samstag um 20.30 Uhr. Mhm. Er fängt schon an, am Samstag um 11 Uhr morgens das Radio anzuschauen.
Ah, die Vorberichterstattung, er stimmt natürlich sich ein. Ja, ja.
Ab 11 Uhr morgens schon, den ganzen Tag. Und dann fängt dieser Chat an, alles so zu reden. Und die reden, als ob sie, weißt du, den Coach wären.
Ja, klar.
Wenn
klar
sie reinbringen würde oder nicht, das ist der Falsche, bla, bla, bla. Und dann geht's danach weiter. Das Spiel ist vorbei. Und dann geht's weiter mit dem Radio und dann mit dem Freund. Und so dreht sich mein ganzes Leben. Und dann, das ist auch, das Problem ist, mein Schwiegervater ist genauso. Und unser Sohn ist mittlerweile genauso.
Also, was machst du in der Zeit?
Nee, wirklich, ich, Gott sei Dank gibt's Netflix.
Und ist denn deine Tochter dann auf eurer, also auf, ist die,
die ist sie, bei mir.
Ja, das ist so schön, oder?
Gott sei Dank, wir gucken Mädchenserien zusammen, das ist super. Also bitte, bitte befreit mich von diesem Wahnsinn, weißt du? Und wir gehen ins Zimmer, machen alle Türen zu und gucken Mädchenserie und die Verrückten bleiben beim Fußball.
Ich musste früher immer die Aufstellung, ich hatte auch einen sehr fußballbegeisterten Freund, ich musste dann immer die Aufstellung vom HSV oder so, wenn die dann reinliefen, und mit der Nummer 17 und so, und dann musste ich immer singen, schwarz, weiß, blau, du schöner HSV, wir holen den UEFA Cup und wir werden deutscher Meister. Musste ich singen im Stehen. Ich musste dafür aufstehen.
Nein. Ja. Nein.
Ja, samstags 14 Uhr, wann das dann losging? 16 Uhr oder wann irgendwie? Oh, da war der ganze Tag im Eimer. Da musste man ab 14 Uhr, hat man sich schon vorbereitet. Ich bin froh, dass ich nicht ein Trikot tragen musste.
Ja, aber ich sag's dir, das ist hier, das ist mein Leiden seit 18 Jahren. Und er hat den Sohn genauso, seinen Klon genauso erzogen. Weißt du, die zwei machen auch Trips nach Rom und gehen so zum Fußball, so ein Spiel und schauen sich das an. Gehen beide mit Rucksack nach Rom, schauen sich das Spiel an.
Das ist doch eigentlich wahnsinnig toll.
Ja, ja,
und vor allem, der wird ja später sagen, mein Papa hat mit mir die tollsten Sachen gemacht. Was machst du dann in der Zeit? Es ist ja wirklich, jetzt gibt's ganz viele Anrufer, die gleich sagen, wir würden unsere Kinder, ich habe ja auch Junge und Mädchen, falsch erziehen, weil wir mit den Jungs Fußball spielen und den Mädchenserien gucken.
Weißt du was? Also ich mache von vorne an, wir haben immer gesagt, wir unterstützen unsere Kinder an das, was sie wollen. Sie sollen glücklich sein. Also wenn wir fragen, was sollen unsere Kinder werden? Die Antwort ist immer glücklich. Glücklicher Menschen.
Ja.
Sie sollen Manieren haben, sie sollen Menschen respektieren, sie sollen das lieben, was sie tun. Und egal, was sie tun wollen, unterstützen wir. Und unser Sohn mag Fußball, hat niemand dazu gezwungen. Unsere Tochter guckt mit mir gerne Mädchenserie oder wir schauen uns Make-up-Tutorials bei YouTube. Sie liebt das.
Niemand. Und Torten. Wir gucken immer Torten.
Ja, wir auch.
Wie man so Torten macht.
Auch gern. Ja, ich finde das super.
Ja, ich auch.
Ja, und ich finde, diese Videos haben sowas Meditatives. Ich stehe da so, und warte, bis dieser Kuchen fertig ist. Und ich finde das so toll. Und das ist so meditativ. Weißt, das so, bring mich so runter.
Das ist doch das nächste. Das nächste, was wir uns anschaffen sollten, ist so eine Platte, so eine runde Platte, auf der der Kuchen steht, damit man die immer so schieben kann und den Kuchen dann so gerade, weißt du, wenn du dann so eine Sahne drüber machst, dass man das so gerade ziehen kann.
Das habe ich.
Du hast so eine Platte?
Ja, klar.
Nein.
Und die gerne.
Nein.
Ich mache die geilste
Kuchen
für die Kinder.
Und ich habe keine Platte.
Und dann brauchst du so einen Schaber und dann drehst du das Ding mit dem Schaber und der Kuchen wird so ganz gerade.
Das habe ich nicht.
So ein geiles Gefühl.
Das gibt's ja nicht. Hast du in deinem Kochbuch Casa Zarella auch Backrezepte?
Also ich habe auch Backrezepten, vor allem, weil meine Kuchen, ich habe ein Grundrezept für einen Kuchen, was ich von meiner Oma damals gelernt habe. Also meine Oma hat noch so mit Kochlöffel Kuchen so gebacken, Teig, und ich habe von ihr gelernt und mache nicht mit dem Kochlöffel, aber ich mache tatsächlich meinen Kuchenteig selber, jedes Stückchen mit dem Rührgerät, und ich liebe das und das habe ich auch. Und ich habe ein paar Tipps, was ich von meiner Tante, weil meine Tante Konditorin ist, und ich habe von ihr einiges gelernt bis heute. Wenn ich Tipps brauche, ich rufe sie an, und ich backe unheimlich gerne. Und das habe ich als allererstes angefangen in meinem Leben. Also backen konnte ich schon ganz früh, weil meine Mutter konnte nichts backen und wir wollten Kuchen zu Hause haben. Und ich habe gedacht, ja, da muss ich jetzt dran. Und ich mache das super gerne. Und kochen habe ich allerdings erst wirklich learn by doing, Zeit zu überleben in Deutschland. Und ich konnte nicht kochen. Ich konnte nichts kochen. Ich kam nach Deutschland und habe angefangen, irgendwann zu kochen. So, entweder kochst du oder du lebst von fertigen Standnudeln, weißt du? Mhm. Und habe angefangen, meine Mama hat mir immer die Rezepte gegeben. Und dann von meiner Schwiegermutter habe ich immer Tipps geholt und immer gefragt, wie mache ich das? Und heutzutage, also am Anfang hat Giovanni nur gekocht bei uns. Heutzutage koche ich. Und ich muss sagen, ich bin ganz stolz, weil ich bin ziemlich gut geworden.
Naja, also du bist so gut, dass du ein eigenes Kochbuch rausgebracht hast mit einer Mischung, die ich super finde. Nämlich, also Casa Zarella heißt natürlich die italienische Küche deines Mannes, deine brasilianischen Einflüsse plus Johann Lafer hat auch noch was dazu gegeben. Genau. Mit seiner österreichisch-alpenländischen Küche. Ich liebe den Johann, der war ja letztens wieder bei mir in der Sendung.
Johann auch.
Wenn der anfängt zu reden und übers Essen zu reden, ich schmelze dahin.
Ja, ich liebe den Johann auch, und das ist lustig, weil dieses Kochbuch, das ist eine Idee von ihm. Und eines Tages, also ich muss sagen, ich war bei Grill den Hänsler und habe da gekocht, und Johann war zum allerersten Mal dort als Tutor, und ich habe dann diese Runde gekocht, von ihm sein Rezept, und wir haben die Runde gewonnen. Und dann, ich glaube, 4 Tage später klingt mein Telefon: Hallo Janaina, hier ist der Johann, wie geht's? Und ich so, okay, Johann Lafer, ruf mich an. Und ich habe eine tolle Idee. Das war so schön mit dir. Und du hast mit so einer Ruhe gekocht. Und man sieht, du kannst das, du beherrschst das. Ich habe eine tolle Idee. Hast du Lust, mit mir ein Kochbuch zu machen? Und ich so, okay.
Nein.
Passiert das gerade? Ich so, passiert das gerade? Johann Lafer, ruf mich an und frag mich, ob ich mit ihm ein Kochbuch machen will. Ich so, okay, alles klar. Okay, und dann haben wir viel geredet, was für eine Idee, und das sollte dann wirklich so eine tolle Mischung, brasilianisch, italienisch, wie wir zu Hause kochen. Mir ist wichtig auch, es gibt tolle Tipps, gesunde Sachen für die Kinder, für die Brotdose. Ich finde, Brotdose ist ein großes Thema.
Oh, und ich muss sagen, ich bin jeden Morgen wieder neu überrascht von der Brotdose. Also, weil ich mir immer wieder denke, oh Gott, ich müsste jetzt eigentlich was im Kühlschrank haben. Habe ich dann häufig nicht. Und wenn man aber mal die richtigen Sachen im Kühlschrank hat, dann kann man die tollsten Brotdosen machen, und dann ist es so schön.
Ja, und das ist wichtig, ne? Das ist das, dass die Kinder gesund auch essen. Also, ich will nicht sagen, dass ich Streberin bin, ich nicht, weil ich esse wirklich. Ich liebe Blödsinn zu essen. Ich liebe Schokolade über alles, und ich liebe alles, was fettig ist, mit Käse neu überbacken. Ich liebe sowas. Mhm. Aber es muss ein gesunder Balance im Leben entstehen, finde ich. Und ich achte darauf, dass die Kinder auch relativ gesund essen. Und ich finde, Brotdose ist ganz wichtig. Und es gibt auch in dem Buch tolle Tipps, wie wir in Brasilien Sachen kochen. Also Familienrezepten von mir, von meiner Familie, von meiner Schwiegermama. Und dann alles hat Lafer noch dazu getan, oder er hat geheime Rezepten auch da wie eine Tomatensauce von ihm so was Besonderes erzählt und verraten. Also es ist wirklich, das Buch ist wirklich mega schön und es ist wirklich, also ich muss sagen, eine große Ehre für mich, dass ich mit Jochen so ein Buch rausbringen kann. Also das, also ich wirklich, ich muss sagen, ich bin sehr stolz drauf.
Das kann ich gut verstehen, aber ich glaube, ihm hat es auch Spaß gemacht. Was ist denn das typisch brasilianischste Rezept? Wird da wirklich viel mit so, also ich kenne das so ein bisschen, die karibische Küche, ist das dann viel so Süßkartoffel, Kochbananen, süße Sachen, sowas?
Nee, Brasilien ist riesig, ne? Und das Ding ist, jede Region hat dann seine Spezialität. Und ich komme aus Rio und bei uns wird viel... Also bei uns gibt's jeden Tag auf einem Teller Reis und Bohnen. Wir essen immer Reis und schwarze Bohnen. Mm. Und kommen dazu dann...
Bisschen wie im Dschungelcamp.
Ja, genau. Ich habe gesagt, Dschungelcamp finde ich locker.
Die kriegen doch auch
endlich so Bohnen. Nein, aber wir kochen das wirklich ganz besonders. Das wirklich... mega schmeckt, dass du nur das essen kannst und es schmeckt einfach. Mhm. Und dann gibt's immer Gemüse. Die Brasilianer, muss ich sagen, essen viel Fleisch. Also ich esse seit über 2 Jahren jetzt kein Fleisch mehr. Aber gibt's dann, genau, das ist so unser, es gibt viel Süßkartoffel, es gibt sehr viel Gemüse, sehr viel Salat bei uns. Wir mischen sehr viel so Obst in den Salaten, weil wir lieben diese Süßsaure zusammen. Also das gibt's alles dann bei uns, ja. Und das ist lecker, es ist eine leckere Küche. Ich finde, die brasilianische Küche ist zu Teil sehr gesund,
ja,
aber zu Teil sehr fettig, weil wir machen sehr viele frittierte Sachen und süß ist bei uns so süß, dass es weh tut und das liebe ich. Weißt du, ich habe angefangen hier, mein Anfang in Deutschland. Ich musste wirklich viel lernen, weil ich bin zu den Geburtstagen gegangen und dann kam es diese Geburtstagskuchen und ich habe mir immer geschaut, so, was ist das?
Ist das süß oder? Du hast bis zum Schmeckt nach gar nichts.
Das schmeckt nach gar nichts. Und dann habe ich die Leute eingeladen zu meinem Geburtstag. Die Kuchen, die Leute, ich habe gesehen in den Augen von den Müttern, alle mit Zuckerschock. Ja. Und die Haare, die. Und die Kinder, Zucker, Zucker, Zucker. Ich liebe es.
Aber ich finde auch, wenn man einen Kuchen backt, dann muss der doch süß sein, weil ich denke mir immer, wenn ich dann schon einen Kuchen und dann gibt mir jemand den Kuchen und sagt, du bist ganz ohne Mehl und ist kaum Zucker drin und so, dann denke ich mir, das brauche ich jetzt auch nicht probieren irgendwie, weil also wenn ich ja einen Kuchen esse, also wenn ich finde immer, wenn ich jetzt mich entscheide, einen Kuchen zu essen, dann will ich ja jetzt auch, dann will ich ja einen Kuchen und dann will ich ja nicht irgendwas, was zwar Kuchen heißt, aber irgendwie schmeckt wie ein Nussbrot.
Ich sage auch
so
immer, also wenn Geburtstage sind oder man trifft sich nach, ich bin so die klassische Kaffeekuchentante. Ich liebe sowas nachmittags um 5 Kaffeekuchen, weißt du? Und ich will dann auch, dass der Kuchen da wirklich was Gutes schmeckt und süß ist. Aber was ich auch so, ich mache viele Alternativen zu Hause für den Alltag. Weißt du, gibt's tolle Kuchen ohne Mehl, mit Bananen. Also Bananenmuffins mache ich. Also ganz tolle Sachen, die Kinder auch mögen, aber die wissen gar nicht, dass kein Zucker drin ist. Also ich schummele ein bisschen und erzähle ich es nicht. Zum Beispiel, ich habe aufgehört, Kuhmilch so zu trinken und habe den Kindern gar nicht erzählt und habe einfach nur Hafermilch gegeben und die trinken und die wissen bis heute nicht, dass sie keine Kuhmilch trinken.
Nein, ach, die ehrlich gesagt schmeckt ja Hafermilch phänomenal. Also ich finde, Hafermilch ist richtig gut. Kann man das auch immer in den Kuchen machen als Ersatz, wenn man mal Milch braucht?
Ich mache Hafermilch, mache Mandelmilch, ich mache immer, ich probiere irgendwas und das funktioniert. Also aber natürlich, wenn ich diesen klassischen Kuchen, Geburtstagskuchen mache, dann mache ich klassisch. Ich mache mit Zucker, ich mache mit Milch, ich mache mit Eier, weil das muss dann, ich muss ehrlich gestehen, so kriegst du den perfekten Teig.
Das finde ich auch. Und auch weißes Mehl. Weil ich habe mal eine Zeit lang dann so mit so Dinkelmehl dann irgendwie und dann habe ich irgendwie immer gedacht, nee, das schmeckt immer wie so alte Skisocken. Das, weißt du? Also nicht, dass ich jetzt häufig alte Skisocken esse, aber ich habe eine ungefähre Vorstellung, wie sie schmecken. Und dann da muss halt einfach meine Mutter, auch wenn die bei uns kocht, die ist so die absolute Oberbäckerin und die immer Barbara. Und dann brauche ich noch weißen Zucker und weißes Mehl, weil sie immer bei uns dann so braunen Zucker nur findet und so. Weil man ja im normalen Leben gar keinen Zucker mehr benutzt.
Genau.
Das also wenn so jemand Zucker in den Kaffee macht, also es meine gibt Leute, Mama, die kommen dann zu uns und sagen, habt ihr Zucker für einen Kaffee? Und dann ist es wie bei Matrix, wenn die Welt so stehen bleibt, weißt du, und sich nichts mehr bewegt und alle dann die so angucken, Zucker aber in den Kaffee?
die Brasilianer, die essen wirklich sehr viel Zucker. Und meine Mama ist immer noch so, dass sie macht, und ich sage ihr, Mama, du trinkst schon mit Hafermilch. Das ist schon süß. Weil Hafer ist süß. Mhm. Und sie nimmt noch 2 Löffel Zucker rein. Und ich so, du spinnst. Mein Bruder kommt zu uns, der nimmt so einen kleinen so Espresso und macht 3 Löffel Zucker rein. Mhm. Und ich sage ihm, weißt du, was du deinem Körper gerade antust? Ja. Und er so, ja, weiß ich. Mein Körper ist sehr zufrieden, weil es gerne so trinkt.
Dann lass ihn.
Ich sage, also alles ist im Leben ein Balance. Also es tut mir irgendwie ein bisschen leid für die Menschen, die irgendwas nicht essen, weil sie denken, die müssen irgendwie aussehen, weil das Leben ist so kurz. Man muss das Leben genießen.
Und es gibt so viele gute Sachen.
Ja. Ich sage immer, weißt du, lern dich zu lieben, wie du bist, und lern das Leben zu akzeptieren und zu genießen. Weißt du, warum sollst du einfach nur noch von Luft und Kopfsalat leben? Weißt du, wenn das dich nicht glücklich macht, du siehst den Leuten an, dass die weißt du, dass sie nicht glücklich sind. Und das bedeutet nicht, dass die Leute wie verrückt nur Blödsinn essen. Einfach einen gesunden Balance finden.
Ja, aber die gesunde Balance
erleben.
Die gesunde Balance ist ja in allen Dingen nicht mehr so angesagt. Momentan, es gibt ja wenig gesunde Balance nur noch. Und deswegen, es geht alles in die Extreme. Ich habe zu Hause ein kleines Gewächshaus und dann habe ich Kopfsalate gepflanzt und die sahen so schön aus und auch so, Mangold und so. Und es sah so schön aus und ich habe es nicht geerntet, weil ich wollte immer, dass es schön aussieht.
Und dann irgendwas.
Jetzt ist der Kopfsalat so hoch, der ist 70 Zentimeter hoch und ich glaube, man kann den gar nicht mehr essen. Jetzt werde ich ihn abschneiden und den Hasen geben und dann verlanze ich einen neuen und dann mache ich es wieder so, weil ich wollte den nicht essen. Ich dachte mir, wenn ich den jetzt wegmache, dann ist er ja für immer tot und dann habe ich ihn jeden Tag stehen lassen.
Aber ich habe das Problem, ich habe so einen Zitronenbaum hier und ich weiß nie, wenn die Zitrone, und ich sage immer so, nee, der ist noch nicht ganz reif. Nee, ich warte noch ein bisschen.
Ja.
Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, heute brauche ich unbedingt die Zitrone. Ich nehme es. Der war schon durch.
Ja, genau. Ja, und dann muss man sich sehr gut überlegen, wenn man ein Stück nur erntet pro Sommer, mit wem man das dann teilt. Also als ich die erste Zitrone vom Baum genommen habe, da haben wir so einen richtigen Tanz aufgeführt und dann, jetzt schneiden wir sie auf. Oh, und so. Und die war innen drin steinhart. Da ist kein Tropfen Saft rausgekommen.
Meine Zitrone war so scheiße. Der war ausgetrocknet drin. Ja. Und ich so, scheiße, ähnlich, weißt du, ich war so glücklich, diese Zitrone rauszunehmen, dann für nichts. Aber ja, schau mal, wir machen aber das. Nein, ich finde, ja.
Was könnte diese Zitrone erzählen? Die hat so viel gesehen, Janaina. Diese Zitrone sieht dich meistens ja von hinten, wie du dich nach vorne überbeugst, weil du mit dem Handsauger unterm Tisch irgendwelche Sachen zusammen saugst.
Wenn mein Sauger Geschichte erzählen könnte.
Aber ehrlich, dann machen wir noch mal eine Extrasendung dazu. Also, ich bin begeistert. Unsere Zeit ist schon zu Ende.
Das ist Wahnsinn. Ist das schon eine Stunde
um? Ja, es ist schon eine Stunde um. Und
Wahnsinn.
Zwar ziemlich genau, fast auf die Sekunde genau eine Stunde.
Ja, aber das ist schön. Schön mit dir zu reden.
Janaina.
Jetzt sagen alle Janaina der Monk.
Ja, Janaina, die sehen, sagen wir mal so, sie finden dich alle noch toll, aber sie sehen dich ein bisschen anders als davor. Also sie stellen sich jetzt nicht mehr uneingeschränkt eine Ehe mit dir schön vor, weil sie wissen, dass es auch manchmal stressig werden
kann. Und ab heute küsst mich keiner mehr.
Nee. Aber ich werde wieder beim nächsten Mal, wenn ich dich sehe, so wie immer traditionell, auch wenn du nicht magst, ins Gesicht fassen. Du musst mir nicht ins Gesicht fassen, aber ich möchte dir weiterhin an die Beine fassen, um zu überprüfen, ob das wirklich echte menschliche Beine sind, die aus einem echten menschlichen Rumpf herauswachsen, weil die sehen so anders aus als meine, dass ich mir immer denke, da stimmt was nicht.
Weißt du noch bei Blondes Gift einmal, wo du dich auf meinen Schoß hingesessen hast mit deinen beiden Beinen nach hinten, damit dein Körper mit meinen Beinen so zu sehen war? Kannst du dich noch dran erinnern?
Das ist dieses Material müssen wir jetzt raussuchen. Das Internet vergisst ja nichts. Stimmt, ich habe mich so auf dich gesetzt, weil du hattest einen, das weiß ich noch, so wie so ein Schulmädchen Schottenkaro-Rock an. Und du hattest Beine und ich habe immer dran gegriffen, weil ich dachte, die trägt doch eine Strumpfhose. Das gibt's doch nicht. Wie kann man denn so aussehen? Da habe ich mich auf dich draufgesetzt. Ich würde mich jederzeit wieder auf dich setzen. Janaina,
du bist
toll.
Herzlich eingeladen.
Du musst auch mein Gesicht nicht anfassen. Tschüss.
Tschüss. Bis bald.
Ja, Janaina und ich, beide beim gleichen Manager übrigens vor 20 Jahren gestartet oder sogar vor 25 schon. Und irgendwie hat das hingekriegt, würde ich jetzt mal sagen, mit uns beiden.
Ja, wenn ihr euch zwischendurch, also wenn sie dir sogar die Beine geliehen hat,
ja,
also dann hat es doch für euch beide auch gut funktioniert am Ende.
Total, aber ich meine, ich möchte gleich drüber nachdenken, was aus mir geworden wäre, wenn ich ihre Beine tatsächlich hätte und nicht nur mal für eine Minute, sondern für
alles,
das ganze
alles
Leben.
Alles gut so gelaufen.
Ach, aber das sind jetzt auch Gedankenausflüge, die können wir so nicht weitermachen. Ich freue mich auf die nächste Woche, dann haben wir einen neuen Gast. Oh, wer auch immer das sein wird, wir halten es spannend. Ihr müsst einfach wieder nachgucken. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und es geht immer weiter. Jede Woche viel neuer Spaß und ansonsten auch viel schönes Altes. Hier sind die Waffeln einer Frau. Wir bleiben euch treu, ihr uns hoffentlich auch. Bis dann, tschüss.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de